Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Markéta Maurová zu den aktuellen Nachrichten. Ein Teil der Mitarbeiter des tschechischen Feldlazaretts in Afghanistan wird vorübergehend Ärzte und das Personal des britischen Krankenhauses ersetzen, die an einer unbekannten Krankheit leiden. Darüber informierte heute der stellvertretende tschechische Verteidigungsminister Stefan Füle. Im britischen Lazarett erkranken bereits 40 Soldaten. Das Krankenhaus wurde geschlossen und 133 Personen befinden sich in Quarantäne. Aus Brüssel, Straßburg sowie weiteren Orten kommen heute in Prag die Vertreter der europäischen Sozialisten und Sozialdemokraten zusammen. Die Leitung der Partei der europäischen Sozialisten setzt sich in Prag unter anderem damit auseinander, wie man die Zunahme und den wachsenden Einfluss von rechtsradikalen Parteien auf dem Kontinent verhindern kann. Lehrer aus dem südmährischen Kreis Neumosnaim haben ihre Streikbereitschaft für den Fall erklärt, dass sie keine Gehaltererhöhung erreichen. Außerdem planen sie eine Kundgebung vor dem Regierungsamt in Prag am 7. Juni. Das Schulministerium hat zwar die Tariflöhne im Ressort der Lehrer um 11% erhöht. Für viele Lehrer sind jedoch reale Einkommen gesunken, weil ihnen der individuelle Teil des Gehaltes entnommen wurde. In den Neumer Schulen fehlten für die Lohnsteigerung nach der Aussage der Vorsitzenden der südmährischen Schulgewerkschaften Ružena Šalomová 3,5 Millionen Kronen. Die sogenannten Beneš-Dekrete seien widerrechtlich und mussten vom Anfang an ungültig erklärt werden. Vor dem traditionellen sudetendeutschen Treffen am kommenden Wochenende in Nürnberg sagte dies heute auf einer Pressekonferenz der höchste Repräsentant der aus den tschechischen Ländern ausgesiedelten Deutschen und Vorsitzende des Bayerischen Landesparlaments Johann Böhm. Er verwies auf riesige Eigentumsverluste, die die Sudetendeutschen erlitten haben. Es ist nicht möglich, davon nicht zu sprechen, sagte Böhm. Auf den internationalen Musikfestspielen Prager Frühling erklingt auch heute die Musik von Igor Strawinski, dem das diesjährige 57. Festival gewidmet ist. Strawinski wird in einem Konzert des Kammerorchesters der Prager Symphoniker und des Prager Kammerensembles im Rudolfinum zu hören sein. Im Repräsentationshaus stellt sich die sogenannte Musik der Burgwache und der Polizei der Tschechischen Republik gemeinsam mit dem Saxophonquartett Bohemia vor. Abschließend der Wetterbericht. Am Samstag wird ein Tiefdruckgebiet das Wetter in Tschechien beeinflussen. Während des Tages soll es leicht bewölkt sein, im Süden bewölkt und mit örtlichen Regenschauern oder Gewittern. Die Nachttemperaturen liegen zwischen 14 und 10 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen 21 bis 25 Grad Celsius. Soweit die Nachrichten. Durch das weitere Programm führt sie Olaf Barth.
Tagesecho.
Vielen Dank an das Nachrichtenstudio und herzlich willkommen zu unserem heutigen Tagesecho. Zunächst eine kurze Themenübersicht. Steht dem tschechischen öffentlich-rechtlichen Sender ČT eine erneute Krise ins Haus? Der Vorsitzende der tschechischen Bischofskonferenz, Erzbischof Jan Graupner, nimmt am Sudetendeutschen Tag in Nürnberg teil. Im nordmährischen Krnov, Jägerndorf, wurde ein Haus der tschechisch-deutschen Verständigung eröffnet. Mehr zu diesen Themen erfahren Sie gleich. Und im Anschluss an unser Tagesecho erwartet sich Silvia Schultheis mit dem Medienspiegel. Rund 200 Angestellte des tschechischen öffentlich-rechtlichen Fernsehens ČT versammelten sich am Donnerstag vor dem Gebäude des Prager Sendezentrums, um ihrem Unmut Ausdruck zu verleihen. Was war passiert? Wie schon zu Zeiten der großen Fernsehkrise zur Jahreswende 2000-2001 ging es auch diesmal wieder um den Direktor von ČT. Jiří Balvin war nämlich am Montag von der tschechischen Polizei zweier Eigentumsdelikte beschuldigt worden, für die ihm laut Angaben der Ermittlungsbehörden bis zu 5 Jahren Gefängnis drohen. Der Verdacht, Balvin habe das Auswahlverfahren für den Ankauf eines Übertragungswagens so konzipiert, dass dessen Bedingungen für die tschechische unabhängige Fernsehgesellschaft CNTS, deren ehemaliger Mitarbeiter Balvin ist, am günstigsten gewesen sei. Die Tageszeitung Mladá Fronta Dnes will herausgefunden haben, dass die Polizei in diesem Zusammenhang hauptsächlich wegen des Verdachts der Korruption gegen den ČT-Direktor ermittle. Zwei an den Verkaufsverhandlungen beteiligte Vertreter der Gesellschaft CNTS behaupten nämlich, Balvin habe eine 5%ige Vermittlungsprovision von seinem ehemaligen Arbeitgeber verlangt. Der Beschuldigte weist natürlich sämtliche Vorwürfe als gegenstandslos zurück. Die demonstrierenden Fernsehgewerkschafter beanstanden vor allem, dass der Herr Direktor trotz der nicht unerheblichen Beschuldigungen gegen ihn mit seiner Tätigkeit wie gehabt fortfahren möchte. Sie übergaben einen Brief, in dem sie ihn zum vorübergehenden Niederlegen seiner Funktion bis zum Abschluss seiner Causa auffordern. Balwin konnte den Brief allerdings nicht entgegennehmen, da er sich zu dieser Zeit zu einem Verhör auf dem Polizeipräsidium befand. Wie sein Anwalt gegenüber Journalisten erklärte, sei es bei der fünfstündigen Vernehmung fast ausschließlich um organisatorische Dinge gegangen. Wer beim Sender für was verantwortlich ist und so weiter. Von einem Korruptionsvorwurf sei nie die Rede gewesen. Auf den Mitarbeitervorschlag, seine Funktionen vorübergehend auf jemand anderen zu übertragen, reagierte Balwin übrigens kurz und knapp. Ich beabsichtige nicht, zurückzutreten. Und auch der Fernsehrat hat ihm am Mittwoch das Vertrauen ausgesprochen. Hat das tschechische Fernsehen also eine neue Krise? Auf Einladung des Sudetendeutschen Priesterwerks wird der Erzbischof von Olomouc-Olmütz, Jan Graupner, der zugleich der Vorsitzende der tschechischen Bischofskonferenz ist, am bevorstehenden Sudetendeutschen Tag in Nürnberg teilnehmen. Mehr dazu von Martina Schneiberger.
Erzbischof Graupner wird am Pfingstsonntag in Nürnberg einen Gottesdienst zelebrieren. Er erklärte, er halte seine Teilnahme an dem Pfingsttreffen für einen Dienst der Versöhnung. Was für Voraussetzungen sind seiner Meinung nach für diese Versöhnung zwischen den beiden Völkern notwendig?
Ich meine, dass dies die Gesten der Kirchenvertreter in Deutschland sowie in der damaligen Tschechoslowakei gleich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs angedeutet haben. Von beiden Seiten wurde eine Entschuldigung sowie eine großzügige Verzeihung zum Ausdruck gebracht. Daran, was ehrlich verziehen wurde, erinnert man nicht mehr, so dass ich nicht vorhabe, auf die Vergangenheit zurückzukommen. Wenn wir in einem vereinigten Europa gemeinsam leben wollen, ist es wichtig, miteinander zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Als Christen können wir meiner Meinung nach für eine bessere Zukunft viel tun, wenn sich alle auf ihrer eigenen Seite, aber auch gemeinsam für die Umsetzung der Grundsätze des Evangeliums in die Tat einsetzen werden.
Die tschechische Bischofskonferenz veröffentlichte Anfang April eine Erklärung zu den tschechisch-deutschen und tschechisch-österreichischen Beziehungen, in der unter anderem auf die verschiedenen Aktivitäten der Christen in der Vergangenheit verwiesen wurde. Wird Erzbischof Graupner die bilateralen Beziehungen in Nürnberg ansprechen?
Dieses Treffen muss selbstverständlich auch diese Beziehungen berühren. An Pfingsten will ich mich aber vor allem auf unsere Offenheit dem Geist Gottes gegenüber konzentrieren.
Erzbischof Graupner wurde am Donnerstag wegen der geplanten Teilnahme am Sudetendeutschen Tag von Premier Miloš Zeman und vom Verband der tschechischen Freiheitskämpfer kritisiert. Es wurde ihm vorgeworfen, er würde nicht die nationalen Interessen unterstützen. Im Gespräch für Radio Prag betonte der Erzbischof, er habe kein politisches Mandat und komme nach Nürnberg als Mensch, der vorhabe, am gemeinsamen Gebet teilzunehmen.
In der nordmährischen Stadt Krinov, Jägerndorf, haben am Mittwoch frühere deutsche Bewohner des Ortes, von denen viele heute in der bayerischen Stadt Memmingen leben, mit tschechischen Einwohnern ein Haus der tschechisch-deutschen Verständigung eröffnet. Die Einrichtung solle Symbol dafür sein, dass beide Völker bald gemeinsam in der EU sein werden. Jaroslav Vržal, der Vizebürgermeister der Stadt Krinov, sagte in einem Gespräch mit Dagmar Kebelova, wie die Idee entstand, diese Einrichtung zu gründen.
Die Idee der Gründung des Hauses der deutsch-tschechischen Verständigung und des Hauses Europe entstand im Jahre 1999 während der ersten deutsch-tschechischen Woche. Wir sprachen über diese Gedanken mit Herrn Professor Kurczemi, der ist Vorsitzender Heimatkreises Jägerndorf in Bayern. Es wurde diese Idee in 2 Jahren realisiert. Unsere Stadt Krnov hat für die Rekonstruktion des alten Hauses die finanzielle Unterstützung auch von dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds Prag. Das Haus der deutsch-tschechischen Verständigung und das Haus Europe wurde mit der Begeisterung unserer Bürger angenommen.
Das Haus wird ein volles Programm haben, führte Jaroslav Vržal weiter aus.
Das Haus wird gehören den Raum und auch die Menschenkapazität für die ganzjährige Veranstaltungen mit dem Einsatz von allen Altersgruppen, Kindern, Jugend, Erwachsenen, Senioren. Dieses Haus wird ansprechend auch einen breiten Kreis von Jersfelder Gemeinden mit rund um 24.000 Einwohnern. Am Funktionieren des Hauses wird sich beim Organisieren der Aktionen auch der Schlesisch-Deutsche Verein der Knopf beteiligen. Die Bedeutung des Projekts wird in erster Reihe gesehen bei dem Abbau der gesellschaftlichen und sozialen Verurteilungen, die der Ausgleichung mit der Vergangenheit, Verbreitung der beruflichen und persönlichen Kontakte zwischen allen Generationen mit dem Akzent auf die junge Generation, Verbesserung der Regionalbildung, Verständigung und Zutritt zu den nicht verkehrten Ausführungen der Historie und zur aktuellen Entwicklung der deutsch-tschechischen Beziehungen, Werbungen für die Bindung mit befreundeten Städten, Intensivierung der Aktivitäten, die der Erkennung der Ideen der gemeinsamen Europe bestehen.
In der tschechischen Hauptstadt finden gegenwärtig die Prager Gerontologietage statt, bei denen sich Ärzte und Experten ausgiebig mit der Gewährleistung der gesundheitlichen und sozialen Pflege in karitativen Einrichtungen und den daraus resultierenden ökonomischen Aspekten befassen. Für Radio Prag hat sich Lothar Martin diesem Thema angenommen.
In Tschechien nimmt die Zahl der älter werdenden Menschen und damit auch zu einem guten Teil die Anzahl der Pflegebedürftigen fortwährend zu. Welche Konsequenzen sich daraus für die hiesige Gesellschaft ableiten, darüber sprachen wir mit der Vizevorsitzenden der tschechischen Gerontologie- und Geriatriegesellschaft, Iva Holmerová. Sie beschrieb uns die gegenwärtige Situation in Tschechien wie folgt.
My píšeme o tom, že celého počtu spotřebitelů sociální a zdravotní.
Wir sprechen davon, dass bei der Gesamtzahl aller Verbraucher von gesundheitlicher und sozialer Pflege mindestens 2/3 der Menschen älter als 65 Jahre ist. 5% der Pflegefälle sind Menschen, die einen ständigen Aufenthalt in einer sozialen oder einer Gesundheitseinrichtung benötigen. Wir sprechen hier von der sogenannten institutionalisierten Pflege. Personen, die auf weitere Pflegeleistungen zurückgreifen, gibt es jedoch mehr. Wir quantifizieren sie je nach Bereich mit 15-20%. Nichts weniger denke ich, dass es sich um eine relativ ernsthafte Situation handelt, denn unsere Bevölkerung stellt eine schon ziemlich alte Population dar. Die Anzahl der Bürger, die älter als 65 Jahre ist, beläuft sich auf 14% und damit erfüllt Tschechien bereits das Kriterium für eine sogenannte alte Population. Deshalb müssen sich unsere Politiker notwendigerweise mit dieser Situation befassen.
Das hat die tschechische Regierung unter anderem am Mittwoch dieser Woche getan, als sie das nationale Programm zur Vorbereitung auf das Älterwerden für den Zeitraum 2003 bis 2007 verabschiedete. Laut Iva Holmerová ist dieses Dokument schon einmal ein guter Anfang. Eine Deklaration, in der der Wille bekundet wird, dass sich die Gesellschaft ihren Senioren gegenüber entgegenkommender verhält. Gerade der nicht vorhandene angemessene Respekt den Senioren gegenüber ist ein Punkt, den Iva Holmerová bisher noch immer beklagt hat. Andererseits ist dieses nationale Programm sehr allgemein gehalten und bedarf der Konkretisierung in den jeweiligen Bereichen. Was man dabei vor allem beachten sollte, dazu sagte Iva Holmerová.
Důležitý fakt, na který je potřeba upozornit v naší republice, je to, že právě co se týká zajištění institucionální péče.
Zu den wichtigsten Fakten, auf die man in unserer Republik aufmerksam machen sollte, gehört der, dass gerade die Sicherstellung der institutionalisierten Pflege außerordentlich schlecht koordiniert ist. Es fehlt besonders an der Abstimmung zwischen den Sozial- und den Gesundheitseinrichtungen. So kommt es vor, dass Menschen bei einer chronischen Erkrankung langfristig kostenlos in stationäre Behandlung sind, deren Familienangehörige aber zudem noch staatliche Pflegezuschüsse in Empfang nehmen. Das ist pure Geldverschwendung. Auf der anderen Seite gibt es Familien, die sich kümmern und die Pflege ihrer Angehörigen auf eigene Kosten in die Hand nehmen. Diese Diskrepanz muss beseitigt werden, denn Senioren helfen wir am meisten, wenn wir ihnen mit unterstützenden Pflegeleistungen ermöglichen, sich so lang und aktiv als möglich in ihrer gewohnten Umgebung aufzuhalten. Die Säulen des zukünftigen Pflegesystems müssen daher die Unterstützung der Pflege in den Familien, die Unterstützung der Selbstständigkeit, die Unterstützung der Gesundheit und die möglichst ortsnahe Gewährung von Pflegediensten sein.
Und nun erwartet sie Alex Schneller mit dem dritten Teil der Miniserie Prag kulinarisch.
Seit einigen Jahren hat sich die tschechische Küche erstaunlich gewandelt. Zwar gehören Svitschkova, Roštěna oder der Schweineenten und Gänsebraten immer noch zu den typischen Gerichten, aber in der Wahl der Zutaten einerseits und in der Öffnung für Küchen aus aller Herren Länder andererseits kommen kreative Varianten ins Spiel. Und seit nicht mehr allein Schweine- oder Gänseschmalz, schwere Butter und massige Knödel den Speisezettel bestimmen, ist auch für die linienbewussten Feinschmecker das kulinarische Angebot hierzulande sehr ansprechend. Heute soll die Rede sein von einem Restaurant, das eben erwähnte Vorzüge mit einem erstaunlichen Preis-Leistungs-Verhältnis bietet und außerdem zentral gelegen ist, nämlich in unmittelbarer Nähe des Nationaltheaters am Masaryk-Kai. Das einfach eingerichtete Lokal, das noch etwas vom leicht heruntergekommenen Charme eines vorwendlichen Gasthauses verströmt, existiert seit 1990 in den Räumen eines vormaligen Gemüse- und Obstladens. Der Becherclub verfügt über eine umfangreiche Speisekarte, die neben den tschechischen Klassikern in leichter, aber dennoch schmackhafter Zubereitung auch Elemente der kreativen Küche aufweist. Den Namen verdankt das Lokal vor allem der Tatsache, dass es nach meiner Kenntnis das einzige Restaurant in Prag ist, das alle Becherowka-Sorten anbietet. Sie erinnern sich, Becherowka ist der berühmte Likör aus Karlsbad, die 13. Quelle quasi. So können Sie im Becherclub folgende Sorten genießen. Die klassische Gelb, süßlich-herb, Nummer 14, Rot, ungesüßt, bitter, Nummer 15, Rot, leicht gesüßt, sehr herb, Rapid, dunkelbraun, sehr bitter, die neuere Limette mit Limonengeschmack, vergleichbar dem italienischen Limoncello und ganz speziell Cordial Medoc, ein geheimnisvoller, wohlschmeckender, schwersüßer Likör aus Becherowka und, wer weiß, Medovina. Eine ansehnliche Liste von speziellen Mixdrinks mit Becherowka ergänzt das Angebot. So zum Beispiel ist der Lucky Start Becherowka Campari und Soda sehr empfehlenswert. Zu den Highlights der Küche gehören neben den Vorspeisen von deftigen Topinki, geröstetes Brot mit Knoblauch, über kalte oder warme Rindszunge mit Meerrettich und Senf, der russischen Fleischkrautsuppe Borscht bis zu luftig leichtem Roastbeef und mit Ausnahme der eher konventionellen Fischgerichte, vor allem das Chateaubriand mit Bohnen und englischem Speck für zwei Personen, die Rehmedaillons, das Eberschnitzel oder Beef Stroganoff. Die Zubereitung ist immer frisch, was bedeutet, dass man ein paar Minuten länger wartet, was aber durch ein entsprechendes Ergebnis belohnt wird. Es gibt auch ein ansehnliches Angebot an vegetarischen Speisen. Außerdem vervollkommnet eine interessante Weinkarte mit einheimischen, französischen, chilenischen und südafrikanischen Weinen das Angebot. Neben hellem und dunklem Bier, Pilsen und Staropramen ist auch Guinness oder mexikanisches Bier zu haben. Und wer es alkoholfrei will, trinkt immer öfter ein Clausthaler. Den ebenfalls angenehmen Abschluss neben Dessert und sonstigem, auch hochprozentigem, bildet schließlich die Rechnung, wie bedenkt man Qualität und Lage des Restaurants, befinden wir uns doch mitten im Herzen von Prag, erfreulich vernünftig ist.
Soweit das Tagesecho. In unserem Programm geht es nun weiter mit dem Medienspiegel. Denjenigen von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die uns regelmäßig hören und auch denen, die regelmäßig die Neue Zürcher Zeitung lesen, ist er seit vielen Jahren vertraut. Unser freier Mitarbeiter Rudi Herrmann. Ende April nun hat er die Tschechische Republik fürs Erste verlassen und arbeitet in der Schweiz für die Neue Zürcher Zeitung. Silja Schultheis hat seinen Abschied zum Anlass genommen, mit Rudi Herrmann Bilanz zu ziehen über seine Prager Zeit.
Rudi, du bist bereits seit Februar 1990 in Prag, hast zuerst als freier Mitarbeiter für die NZZ gearbeitet, zwischendrin ein Jahr hier auch als Leiter der deutschsprachigen Redaktion von Radio Prag und seit 1995 als Korrespondent für die Neue Zürcher Zeitung. Wie sieht die Bilanz aus nach so einer langen Zeit? Inwiefern fällt der Abschied schwer und inwiefern ist es vielleicht auch jetzt an der Zeit wegzugehen?
Es sind hier ja bald Wahlen und diese Wahlen betreffen mich zumindest emotional nicht mehr. Ich habe früher immer alles sehr natürlich intensiv mitgelebt. Am Anfang habe ich mich natürlich auch sehr mit dem Land identifiziert, was man als Journalist zwar nicht machen sollte, aber man kann sich dem auch nicht ganz entziehen. Und wenn es Länder sind im Aufbau und in der Transformation, wie die osteuropäischen Länder das waren, dann hat man natürlich immer ein bisschen für diese Länderpartei ergriffen. Man hat das Gefühl gehabt, man müsste ihnen ein Forum geben, was bei uns in der Zeitung auch sehr gut möglich war. Wir haben immer Osteuropa gut platziert und gut vertreten gehabt. Und jetzt bei diesen Wahlen muss ich sagen, ich wurde letztens gefragt von einem Schweizer Diplomaten, was es denn für einen Unterschied mache, wer die Wahlen gewinne. Und ich habe ihm gesagt, es spielt überhaupt keine Rolle, wer die Wahlen gewinnt, weil es wird sicher wieder etwas hintenrum gemischelt. In dem Sinn habe ich mich, sagen wir, von der Politik hier ziemlich gelöst. Nach 12 Jahren hat man natürlich Wurzeln geschlagen und so einfach wird es auch nicht sein. Das war zu einem gewissen Grad halt eine, sagen wir, strategische Entscheidung, die wir als Familie, also meine Frau und ich vor allem natürlich, treffen mussten. Bei so einem Medium, wie es die NZZ ist, gibt es Möglichkeiten, verschiedene Außenposten zu machen oder auch in Zürich in der Zentrale zu arbeiten. Obwohl mir alle Leute sagen, gehst du zurück in die Schweiz? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich zurückgehe in die Schweiz. Und ich glaube auch, dass ich früher oder später wieder hierher zurückkommen werde. Also es ist nicht ein Abbrechen aller Brücken. Und als ich vor 12 Jahren aus der Schweiz wegging, hatte ich eigentlich mehr das Gefühl, es beginnt etwas ganz Neues. Jetzt kenne ich die Situation schon ein bisschen und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele Leute, von denen ich mich für immer und ewig verabschiedet habe, die habe ich immer wieder getroffen. Also, dass solche Abschiede nicht so definitiv sind, wie sie vielleicht erscheinen mögen.
Wenn du dich an deine Anfangszeit hier erinnerst, du hast gerade gesagt, vieles ist einem im Laufe der Zeit jetzt hier sehr vertraut auch geworden. Wo, glaubst du, hat sich dein Bild von diesem Land am meisten verändert in diesen 12 Jahren?
Ja, das ist nicht so eine einfache Frage. Die Veränderungen sind natürlich enorm und sind eigentlich für einen Ausländer, der zum Beispiel den Sozialismus nicht mit eigenen Augen gesehen hat, fast nicht nachzuvollziehen. Ich habe so ein lustiges Erlebnis dazu. Ein Schweizer Manager einer internationalen Hotelkette, der hat mir einmal gesagt, im letzten Herbst, er sei 95 oder 96 gekommen und das sei enorm, was sich seither verändert habe. Und ich habe ihm dann versucht zu erklären, was sich zwischen 89 und 95 verändert hat. Und eben dann bei dieser Gelegenheit festgestellt, das kann man gar nicht. Was ein bisschen traurig ist, ist, dass die Leute hier die Tendenz haben, das zu vergessen. Und das beste Rezept dagegen, das stammt vom tschechischen Film-Drehbuchautor und Filmschauspieler und Theaterschauspieler Zdeněk Svěrák, der einmal angeregt hat, es sollte doch jeden Monat eine sozialistische Woche oder wenigstens einen sozialistischen Tag geben, wo alles genauso sei, wie es vor 89 gewesen war, damit die Leute eben das nicht vergessen. Wo man also wieder in den Laden geht, Schlange steht, relativ viel Geld ausgibt, um was Lausiges zu kaufen, mit den Ämtern enorme Mühe hat und so weiter. Also die Leute vergessen sehr schnell, was sie tatsächlich erreicht haben in diesen 12 Jahren.
Wenn man jetzt die Medien als so eine Art Gradmesser nimmt für den gesellschaftlichen Diskurs hier im Lande, was fällt da am meisten auf? Es gab ja gerade in den letzten 2 Jahren sehr viele Auseinandersetzungen zwischen Medien und Politik. Premier Miloš Zeman ist sowieso bekannt als jemand, der die Medien fortwährend attackiert.
Bei den Politikern hier habe ich Gefühl, das ist einer der Bereiche, wo man merkt, wie sehr sie eben doch gekennzeichnet sind vom früheren Denken. Nach meinem Empfinden haben weder Klaus noch Zeman, also die 2 von den 3 bestimmenden Figuren der letzten 10 Jahre, begriffen, was freie Medien sollen und was sie können. Dann, was die Medien selbst betrifft, ist für mich eigentlich augenfällig, dass die elektronischen Medien sich viel mehr entwickelt haben als die Printmedien. Eine wirklich gute tschechische Zeitung kenne ich nicht. Im Gegensatz zum Beispiel zu Polen, wo so eine Gazeta wie Borča ist, ein ganz anderes Format, als wenn ich jetzt mal sage, in Tschechien Lidové noviny oder Mladá fronta dnes. Das liegt natürlich zu einem gewissen Grad an der Auflagenzahl. Wenn man für ein Volk von 40 Millionen schreibt, erreicht man eine höhere Auflage, ein höheres Inseratevolumen. Aber trotzdem, es ist ja nicht so, dass in Polen Zeitungsauflagen 4-mal höher wären als hier. Insofern sind die Tschechen eigentlich ein gutes Volk von Zeitungslesern. Warum es in diesen 12 Jahren nicht gelungen ist, eine wirkliche Qualitätszeitung hervorzubringen, das ist mir nie so ganz klar geworden, während doch ich sagen würde, dass das öffentliche tschechische Fernsehen gut im Schwung ist, dass der Rundfunk auch gut im Schwung ist.
Noch eine Frage zu dem Weggehen jetzt, gerade in diesem Zeitpunkt. Politisch fällt dir das nicht schwer, hast du gesagt. Auf der anderen Seite könnte man ja auch umgekehrt denken, jetzt gerade, wo eigentlich das Land unmittelbar vor dem EU-Beitritt auch steht, ist das nicht ein bisschen auch dabei das Gefühl, hier etwas Entscheidendes zu verpassen, einen Moment zu verpassen, über den jetzt seit Jahren geredet wird, über den du auch in deinen Berichten fortwährend geschrieben hast. Und jetzt, wo es dann endlich soweit ist, ist man dann nicht dabei.
Also erstens ist das so nicht ganz der Fall, weil ich in Zürich auch in Kontakt sein werde mit der ostmitteleuropäischen Region in der redaktionellen Arbeit. Und das von daher mitbekommen wäre. Und natürlich, es ist immer so, es gibt immer Sachen, die man noch gerne machen würde. Es gibt Sachen, die waren vorher, die hat man nicht mehr erlebt. Also es ist, das ergibt sich aus der Logik des Wechsels, dass nicht alles geht. Und man kann sich nicht den besten Zeitpunkt aussuchen. Und wenn man es könnte, dann würde man dennoch auf tausend Dinge stoßen, die man dann vielleicht doch noch gerne gemacht hätte und so weiter. Also das ist eine gewisse Gesetzmäßigkeit, halt, die der Wechsel mit sich bringt, dass es einen Schnitt gibt und dass jemand anders macht. Und ich kann für mich sagen, weil ich gerade redaktionell in Kontakt mit der Region bleiben werde, bin ich sehr neugierig darauf, wie mein Nachfolger hier, was der für eine Blickweise haben wird. Er wird eine Blickweise haben, die vielleicht anders ist als meine. Und das ist auch ein Sinn der Korrespondentenwechsel, dass man vielleicht mit der Zeit allzu sehr eingefahren ist auf einem gewissen Gleise, und wenn jemand anders kommt, bringt er eine frische Sichtweise mit, was wieder den Raum öffnet für einen anderen Blickwinkel.
Vielen Dank und alles Gute für den Neuanfang in Zürich.
Danke.
Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Vom Mikrofon verabschiedet sich Olaf Barth. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.